Die folgende Botschaft wurde ursprünglich von John MacArthur aus der Grace Community Church in Südkalifornien, USA gepredigt. John MacArthur ist Pastor, Autor und die Stimme von Grace to You, dem Mediendienst, der seinen Bibellehrdienst weltweit in verschiedenen Formen verbreitet. Die Übersetzung dieser Predigt wurde von Grace to You und seinen Unterstützern ermöglicht. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Grace to You folgen nach dieser Predigt. Und nun hören Sie die Predigt des Bibellehrers von Grace to You, John MacArthur, der die Wahrheit aus Gottes Wort Vers für Vers ans Licht bringt.
Schlag mit mir das Wort Gottes auf, und zwar im Lukas-Evangelium Kapitel 23. Lukas 23. In unserer Betrachtung dieses wunderbaren Evangeliums kommen wir nun zu dem sehr kurzen Bericht über den eigentlichen Tod Jesu Christi. Diesen Bericht finden wir in den Versen 44 bis 46. Lass mich den Abschnitt vorlesen. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Bis jetzt könnte man bei der Schilderung der Kreuzigung Jesu Christi denken, dass er lediglich ein Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Grausamkeit sei. Im Spott der jüdischen und römischen Gerichtsverfahren, denen er ausgesetzt war, wird seine Unschuld immer wieder beteuert und doch wird er zum Tode verurteilt. Dies müsste als eine der unverfrorensten Ungerechtigkeiten gelten, die in der ganzen Geschichte der Menschheit jemals von einem Gerichtshof an einem Mann begangen wurden. Darüber hinaus wäre es die ungerechteste aller menschlichen Handlungen, weil Christus absolut sündlos war. Es ist das Schlimmste, was Menschen tun können. Es ist das Schlimmste, was Menschen je getan haben. Die Ungerechtigkeit ist offenkundig, und es folgte eine Grausamkeit nach der anderen, die genauso niederträchtig war. Die römischen Soldaten, die Jesus zur Zielscheibe ihrer Späße machten und sich über die Idee lustig machten, dass er eine Art König sei, folgten dem Beispiel der religiösen Führer des Judentums und setzten ihm eine Dornenkrone als scheinbare Königskrone auf, warfen ihm ein Purpurgewand über und drückten ihm ein falsches Zepter in die Hand, um ihn mit höhnischem Sarkasmus als eine Art König zu feiern. Als er schließlich zur Kreuzigung geführt wird, kreuzigen sie einen Dieb auf der einen und einen anderen auf der anderen Seite, so dass die Vorstellung eines Königs mit seinen beiden vornehmsten Höflingen zu seiner Rechten und zu seiner Linken ins Lächerliche gezogen wird. Und dann beschimpfen sie ihn aus vollem Mund. Die Anführer, das Volk, die Diebe neben ihm und auch die Soldaten, und lästern ihn mit Sarkasmus, als ob er irgendein König wäre. Das haben wir als die Komödie auf Golgatha bezeichnet. Es sollte eine Posse sein, ein Schauspiel. Es war als Spott der übelsten Sorte gedacht. Aber auf dem Höhepunkt der Komödie passiert etwas Dramatisches. Es verwandelt sich in ein Drama. Und da, wo die jüdischen Führer, die das alles inszeniert hatten, im Mittelpunkt standen, steht nun jemand anders im Mittelpunkt. In einem Moment verstummt die Komödie und das Drama beginnt. Diejenigen, die die Hauptrollen in der Komödie gespielt haben, verschwinden und eine großartige Person tritt in den Mittelpunkt. Es ist kein anderer als Gott selbst. Gott taucht an diesem Tag auf Golgatha auf und verwandelt eine Komödie in ein Drama. Wir alle verstehen den Tod Christi. Wir alle verstehen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Jeder wahre Christ weiß das und glaubt daran. Aber wir neigen dazu, das Kreuz Christi entweder unter den körperlichen Aspekten zu betrachten, die, wie ich euch vor ein paar Wochen erinnert habe, für die Diebe die gleichen waren wie für Jesus und wir bleiben beim körperlichen Leiden hängen. Oder wir neigen dazu, dies als das große Liebesopfer Christi anzusehen, was es in der Tat auch war. Denn Jesus sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Feinde. Und obwohl es stimmt, dass es körperliche Qualen gab, die verstanden werden müssen, und dass es Liebe gibt, die verstanden und betont werden muss, gibt es ein Element auf Golgatha, das in der Offenbarung des Neuen Testaments eine große Rolle spielt und oft übersehen wird, nämlich die Gegenwart Gottes. Auf Golgatha geht es mehr um den Zorn Gottes als um irgendetwas anderes. Ja, es ist menschliche Grausamkeit und Ungerechtigkeit in ihrer schlimmsten Form. Ja, es ist ein Ausdruck aufopferungsvoller Liebe in ihrer besten Form. Aber das Wichtigste ist, dass das, was auf Golgatha geschieht, eine Bedeutung für dich und mich hat, aufgrund dessen, was Gott dort tut. Erst wenn Gott auf Golgatha erscheint, wird es zu dem rettenden Ereignis, das es ist. Jesus ist ein Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. Jesus litt schreckliche, qualvolle Schmerzen. Jesus opferte bereitwillig und liebevoll sein Leben. Diese Dinge sind so wahr. Aber wir müssen tiefer gehen. Wir müssen, wenn man so will, das flache Ende des Schwimmbeckens verlassen und uns in die Tiefe begeben. Und das tust du, indem du anfängst, Gott auf Golgatha zu erkennen. Jesus wurde am Freitagmorgen der Passawoche um 9 Uhr gekreuzigt. In den ersten 3 Stunden beherrschten das Volk die Szene, die Herrscher, die Soldaten und sogar die Verbrecher. Gotteslästerung, Spott, Hohn, Verachtung, Beschimpfung, Schmähungen. Es gibt nur einen Mann, der in diesen ersten 3 Stunden die Ausnahme von der Regel ist. Und das ist einer der Diebe, dem von Gott Leben und Licht geschenkt wird und der die Wahrheit sieht und auf wunderbare Weise gerettet wird, während er neben Jesus hängt. Die anderen sind damit zufrieden, den Witz so weit zu treiben, wie sie nur können. Aber die Komödie endet mittags. Sie hatten ihre 3 Stunden und dann war es vorbei. Und als es vorbei war, war es wirklich vorbei. Gott steht im Mittelpunkt. Es war das Theater des Volkes gewesen und nun ist es das Theater Gottes. Sie waren die Schauspieler auf der Bühne gewesen, jetzt würde Gott die Bühne betreten. Diese 3 Verse sind einfach gehalten. Sie benötigen nicht wirklich eine Gliederung. Das wäre so, als würde man sich in ihre Einfachheit drängen. Man sollte nicht predigen, als ob man diese Lilie irgendwie vergolden könnte. Der Aufbau liegt auf der Hand. Dies ist nicht der Ort, um irgendeinen Mechanismus zu erfinden, der die schlichte Großartigkeit dieser Stelle untergräbt. Schauen wir uns also einfach diese 3 Verse an und sehen, was sie uns sagen. Vers 44. Es war aber oder bereits um die 6. Stunde. Das wäre dann Mittag. Das wäre dann Mittag. Der jüdische Tag begann im Wesentlichen um 6 Uhr. Denkt daran, dass es damals keine Uhren gab und die Zeit nicht in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben wurde. Der jüdische Tag begann gegen 6 Uhr. 1 Stunde war zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich lang, aber die 6. Stunde war immer Mittag, die Sonne auf ihrem Höchststand. Das ist eine sehr wichtige Tatsache. Frühling im Land Israel, Mittagshitze. Es ist strahlend, trocken, dürr, sonnig, fast so sonnig, dass man selbst dann blinzelt, wenn man nicht in die Sonne schaut. Es ist um die Mittagszeit. Schlagt Johannes 19 auf, denn ich möchte euch etwas erklären. Johannes hat, wie Matthäus, Markus und Lukas, einen historischen Bericht über den Tod unseres Herrn Jesus Christus verfasst, der mit allen anderen vollkommen übereinstimmt. Aber es gibt hier in Johannes 19, Vers 14 eine interessante Anmerkung. Jesus steht vor Pilatus und es heißt in Vers 14, dass es der Rüsttag für das Passa ist. Jesus steht vor dem Richterstuhl, gemäß Vers 13, auch Steinpflaster genannt, auf Hebräisch Gabbata, und er steht vor Pilatus. Und dort heißt es, es war um die sechste Stunde. Wir haben gerade in Lukas 23 gelesen, dass es die sechste Stunde war und Jesus bereits seit 3 Stunden am Kreuz hing. Es war 9 Uhr morgens nach jüdischer Zeitrechnung. Wie kann es auch die sechste Stunde sein, wenn Jesus bei Pilatus ist? Einfache Antwort. In dem Gerichtssaal von Pilatus und im Herrschaftsbereich von Pilatus gilt die römische Zeit. Und die römische Zeit wird ab Mitternacht berechnet. Es ist also 6 Uhr morgens, als Jesus vor Pilatus steht. Und Pilatus beschließt schließlich, obwohl er weiß, dass Jesus unschuldig ist, unter dem Druck und der Manipulation des Volkes und dessen Einschüchterung, dass er Jesus zum Kreuzigen schicken wird. Und so bemerkt Johannes lediglich, dass es 6 Uhr morgens nach der römischen Zeit ist und er immer noch vor Pilatus steht. 3 Stunden später, um 9 Uhr morgens, wird er gekreuzigt. 3 Stunden später endet die Komödie. Während dieser 3 Stunden, in denen Jesus am Kreuz ist, ihr könnt zu Lukas 23 zurückkehren, während der Zeit, in der Jesus am Kreuz ist, spricht unser Herr 3-mal. Zuerst sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zweitens schaut er auf seine Mutter Maria und Johannes, den geliebten Apostel, und sagt, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Er überträgt Johannes die Fürsorge für seine Mutter. Und das Dritte, was er zu dem Dieb sagt, der neben ihm hing, war, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In 3 Stunden hat er nur 3 Aussagen getätigt. Die Luft war voller Worte, aber es waren Spott und Hohn und Schmähungen und Missbrauch, der von der Menge in das Gesicht des gekreuzigten Jesus geschleudert wurde. Aber um die Mittagszeit heißt es, eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne wurde verfinstert, wörtlich versagen, erlöschen. Es ist Mittagszeit, höchste Mittagssonne. Die Sonne steht am Höhepunkt des Himmels. Glühende Helligkeit. Augenblicklich ist es stockfinster. Die Sonne geht aus. Es gibt keinen Mond. Es gibt keine Sterne. Pechschwarz. Ihr könnt euch den Schock gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Sie wussten, was sie taten. Sie spotteten, lästerten. Und plötzlich, in einem unheimlichen, beängstigenden, panischen, beunruhigenden Moment, wurde ihre Sicherheit erschüttert, ihr leichtsinniger Geist ernüchtert. Ohne Vorwarnung wird ihre Welt pechschwarz. Es gab keinen Strom, nur die üblichen Öllampen mit einem schwimmenden Docht. Und die hatte mitten am Tag niemand dabei. Die Dunkelheit fällt über das ganze Land. Wie weit, wissen wir nicht. Golgatha, Jerusalem, Judäa. Wir wissen nicht, wie weit, aber es hat diese Nation verschlungen. Was hat diese Finsternis verursacht? Einige haben behauptet, es handle sich um eine natürliche Sonnenfinsternis. Das ist nicht möglich, weil das Passa durch den Vollmond bestimmt wird und bei Vollmond kann es keine Sonnenfinsternis geben. Andere haben vorgeschlagen, dass dies die Gegenwart Satans ist, der die Macht der Finsternis auf das Haupt Jesu bringt. Nun, wir wissen, dass Jesus früher in Lukas gesagt hatte, dies ist die Stunde der Finsternis. Und wir wissen, dass Satans Reich durch moralische und geistige Dunkelheit gekennzeichnet ist. Aber Satan ist nicht für die natürliche Welt zuständig. Ja, moralische Dunkelheit. Ja, geistige Dunkelheit. Aber dies ist weder das eine noch das andere. Dies ist eine Dunkelheit natürlicher Art, aber ohne natürliche Erklärung. Wir haben nur eine andere Alternative, und das ist Gott. Wie würden die Juden das sehen? Würden sie sagen, wow, eine Sonnenfinsternis? Nein, Vollmond, Passa. Würden sie sagen, Satan ist gekommen? Würden sie das? Nein, nein. Was würden sie sagen? Was wäre ihr erster Gedanke, wenn sie in völliger Dunkelheit die Hand vor dem Gesicht nicht mehr sehen könnten und die Dunkelheit 3 Stunden lang anhielte? Sie konnten sich nicht bewegen, sie konnten den Hügel nicht hinuntergehen, sie konnten nirgendwo hingehen, es gab nirgendwo Licht. Was würden sie denken? Was wäre der Gedanke, der ihnen in den Sinn kam? Jemand könnte sagen, er würde nicht an Gott denken, weil Gott Licht ist. Manchmal stimmt es. Ursprünglich erschien Gott bei der Führung Israels aus Ägypten als ein Licht bei Tag und ein Licht bei Nacht. Eine Lichtwolke bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht. Und Gott kam im göttlichen Licht herab, um im Allerheiligsten in der Stiftshütte und im Tempel zu wohnen. Und es stimmt, dass es in Psalm 27, Vers 1 und anderen Psalmen heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und Gott setzt sich selbst mit Licht in Verbindung. Aber sie wussten auch, dass Gott sich häufig mit der Dunkelheit assoziiert. Das wussten sie sehr gut. Das reicht zurück bis 1. Mose 15, Vers 15, wo Gott einen Bund mit Abraham schließt und sagt, ich will einen Bund mit dir schließen, um dich zu segnen und durch dich die Welt zu segnen. Das ist der Abrahamsbund. Und ich will diesen Bund mit Blut besiegeln. Deshalb möchte ich, dass du einige Tiere tötest und sie in 2 Hälften schneidest und sie einander gegenüberstellst. Zur damaligen Zeit hat man einen toten Vogel hierhin und einen toten Vogel dorthin gelegt und all diese blutigen Teile aneinandergereiht. Das war das Symbol für das Schließen eines Blutbundes. Die beiden Menschen, die den Bund schlossen, gingen durch die blutigen Stücke hindurch und besiegelten damit den Bund. Nur in Gottes Fall handelt es sich um einen einseitigen, bedingungslosen Bund, den Gott mit sich selbst schließt. Und es gibt keine Bedingungen, die Abraham erfüllen muss. Also versetzt er Abraham in einen Schlaf. Laut 1. Mose passiert Folgendes, als Gott erscheint. Als die Sonne anfing, sich zu neigen, siehe, Schrecken und große Finsternis. Als Gott in Erscheinung trat, zeigte er sich in der Form von Dunkelheit. Er zeigte sich im Gericht. In 2. Mose 10, wiederum in Verbindung mit dem Volk Israel, wird die Dunkelheit mit der Gegenwart Gottes in Verbindung gebracht. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel. Das passiert in Ägypten. Damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Wenn Gott die Dunkelheit bringt, ist sie so dicht, dass man sie spüren kann. 2. Mose 19 sagt, dass nachdem sie Ägypten verlassen hatten, sie an den Fuß des Berges Sinai kamen und am Fuß des Berges standen. Kapitel 19, Vers 17. Aber in Vers 6 heißt es, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. In Vers 18 heißt es, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Kapitel 20 wiederholt das gleiche Szenario. Gott kommt, es ist Finsternis, eine dichte Wolke, Rauch. Die gleiche Darstellung Gottes findet sich in Jesaja 8, Vers 22 und an anderen Stellen. Das Volk Israel wusste sehr wohl, dass die Gegenwart Gottes mit übernatürlicher, unerklärlicher Dunkelheit verbunden sein konnte. Wir sprechen nicht von ein paar Wolken, die sich vor die Sonne schieben, wir sprechen von pechschwarzer Dunkelheit. Aber es steckt noch mehr dahinter, denn die dunkle Seite Gottes war immer mit dem Gericht verbunden, mit Gericht. Im Alten Testament gibt es ein sehr bekanntes Thema. Es handelt sich um den Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Manchmal wird es sogar in Großbuchstaben geschrieben, weil es ein Fachbegriff ist. Es beschreibt das endgültige Gericht, als ob damit gemeint ist, heute ist der Tag des Menschen, aber es kommt der Tag des Herrn. Es kommt der Tag, an dem Gott in einem endgültigen, endzeitlichen, verheerenden, zerstörerischen Gericht kommt. Und der Tag des Herrn ist verbunden mit Gericht und Gericht mit Finsternis. Joel 1. Joel schreibt darüber in Vers 15. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Was sind seine Eigenschaften? Joel Kapitel 2, Vers 10. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her, denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Da ist Zerstörung, da ist Verwüstung. Es ist tödlich und niemand überlebt. Zu Beginn von Joel Kapitel 3, in Vers 3 spricht er weiter über den Tag des Herrn. Dort heißt es, ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der nächste Prophet ist Amos. In Amos 5, Vers 20 heißt es, wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Amos 8, Vers 9, und es soll geschehen, an jenem Tag spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Ziemlich spezifisch. In Zephania 1, Vers 14 heißt es, nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn. Bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Sie wussten, dass übernatürliche Dunkelheit mit göttlichem Gericht verbunden war. Sie wurde nicht nur mit der göttlichen Gegenwart verbunden, sondern auch mit der göttlichen Gegenwart im Gericht. Nicht nur die göttliche Gegenwart im Gericht, sondern auch dieses endgültige Gericht. Als sie Jesus verhöhnten und verspotteten und ihre ganze Welt in einem Moment pechschwarz wurde, nun, dieser Gedanke muss sie getroffen haben, dass die Komödie wirklich vorbei war. Übrigens, einige Verse später, als sie den Berg hinuntergingen und das Licht endlich wieder zurückkam, schlugen sie sich an die Brust, ein Zeichen von Trauer und Angst. Dunkelheit symbolisiert den Zorn Gottes. Diese Art von pechschwarzer Finsternis, schlimmer als die Finsternis im Bund mit Abraham, schlimmer als die Finsternis am Sinai, das ist die Finsternis von dem Tag des Herrn. Dies ist eine endgültige Dunkelheit. Was symbolisiert sie? Die Gegenwart Gottes im Gericht. Deshalb sage ich, dass es einen neuen Schauspieler auf der Bühne gibt. Die Hauptperson ist jetzt Gott und er steht im Mittelpunkt. Gott ist auf Golgatha erschienen, nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit. Er ist erschienen, um das Gericht zu entfesseln, nicht im endzeitlichen Sinn gegen die Gottlosen, sondern im erlösenden Sinn gegen den Heiligen. Was auf Golgatha wirklich vor sich geht, und das ist der Punkt, an dem ihr das Verständnis dafür vertiefen könnt, geht über das physische Leiden und das Opfer Christi hinaus. Was hier geschieht, ist die endgültige Ausgießung des göttlichen Zorns. Der ewige Zorn steht kurz davor, ausgegossen zu werden. und die Dunkelheit ist überall. Man könnte es auch anders sagen. Gott hat an diesem Tag die Hölle nach Jerusalem gebracht. Matthäus 8, Vers 12, Matthäus 22, Vers 13, Matthäus 25, Vers 30. Jesus nennt die Hölle äußere Finsternis. Das letzte schwarze Loch, wo in der ewigen, unerlösten Schwärze geheult, gejammert und mit den Zähnen geknirscht wird. Es ist die Dunkelheit der Gegenwart von Gottes Gericht. Von mittags bis 3 Uhr kam also die Hölle nach Jerusalem und Judäa. Gott zeigte sich im Zorn, und das Interessante daran ist, dass es nicht der Zorn gegen die Römer war, nicht der Zorn gegen die jüdischen Führer und nicht der Zorn gegen das Volk, sondern der Zorn gegen den Sohn. Gott entlud das volle Ausmaß seines Zorns auf Jesus Christus. Wie Jesaja es in Jesaja 13, Vers 9 ausdrückt, mit Grimm und Zornglut. Die Hölle kam dort herab. Was ist die Hölle? Die Hölle ist der Ort, an dem Gott die Menschen für immer bestraft. Die Hölle ist der Ort, an dem Gott seinen Zorn für immer auf die Menschen ausgießt. Gott ist die Macht, die hinter den Strafen der Hölle steht. Wenn man sagt, dass die Hölle eine Trennung von Gott ist, dann aber nur im Sinne seiner tröstenden Gegenwart, nicht im Sinne seiner strafenden Gegenwart. Er ist derjenige, der Seele und Körper in der Hölle verderben kann. Er ist der König der Hölle, nicht Satan. Und Gott, der Bestrafer aller Seelen in der ewigen Hölle ist, zeigt sich in der Finsternis von Golgatha, um seinen Sohn zu bestrafen. Und er gibt seinem Sohn die ewige Hölle für alle, die jemals glauben werden. Das ist der Kelch, dem Jesus im Garten mit solcher Abscheu entgegensah, dass er fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, ihn zu vermeiden. Während dieser 3 Stunden gibt es keine Komödie. Es wird kein Hohn erwähnt, kein Spott, keine Gotteslästerung und keine Schmähung. Niemand sagte etwas, nicht einmal Jesus. Jesus spricht diese 3 Stunden lang nicht. Das tut auch sonst niemand. In diesen 3 Stunden erleidet Jesus die ewige Hölle für alle, die glauben werden. Die Dunkelheit ist also nicht die Abwesenheit Gottes, sondern genau das Gegenteil. Es ist die Gegenwart Gottes in vollem Gericht, Rache und Zorn. Ein unendlicher Zorn, angetrieben durch unendliche Gerechtigkeit, lässt eine unendliche Strafe auf den unendlichen Sohn los, der eine ewige Hölle in 3 Stunden für alle trägt, die jemals glauben werden. Hier trägt er an seinem eigenen Leib unsere Sünden. Hier ist er für uns zur Sünde gemacht worden, er, der keine Sünde kannte. Hier wird er für unsere Übertretung verwundet, für unsere Ungerechtigkeit zerschlagen. Hier wurde er für uns zum Fluch gemacht. Dies sind 3 Stunden, in denen der Zorn Gottes auf ihn ausgegossen wird. Das ist eine erstaunliche Sache, über die man nachdenken sollte. Alle Menschen, die für immer in der Hölle sein werden, bleiben für immer dort, weil sie niemals für ihre Sünden bezahlen können. Und doch hat Jesus in 3 Stunden für alle Sünden aller Menschen, die jemals glauben werden, vollständig bezahlt. Wie? Denn eine unendliche Menge an Zorn kann nur von einer Person aufgenommen werden, die unendlich ist. Das ist atemberaubend. Es heißt, Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde war sie verschwunden. 3 Stunden. Um 3 Uhr nachmittags kehrt das Licht zurück. Markus berichtet uns, was Jesus gesprochen hat. Jesus spricht, Markus 15, Vers 33, als die 6. Stunde anbrach, dasselbe, was Lukas sagt, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde, um 3 Uhr, ist die Dunkelheit verschwunden. In jener neunten Stunde, als die Dunkelheit verschwunden war, rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie können wir das verstehen? Theologen haben nachgedacht, gesprochen und Bände darüber geschrieben. Ich erwarte gewiss nicht, dass ich ein tieferes Verständnis davon habe als Sie, aber ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist, wie einige es gemacht haben. Vielleicht war die Erwartung des Menschen Jesus, dass er, wenn die Finsternis vorüber war und er zur Genugtuung Gottes, den Zorn Gottes für alle, die glauben würden, in vollem Umfang getragen hatte, dass er sofort Trost finden würde, dass er augenblicklich die Zuneigung des Vaters spüren würde, dass er nicht mehr die Gerichtspräsenz Gottes spüren würde, sondern den süßen Trost der Gemeinschaft mit Gott. Aber das trifft nicht zu. Es trifft nicht zu. Der Zorn ist vorüber. Gott war in seiner ganzen Gegenwart da. Er war nicht abwesend, er war anwesend und hat seinen Zorn ausgeschüttet. Doch als die Dunkelheit wich, wich auch Gott auf eine unerklärliche, göttliche Weise. Ich denke, was unser Herr sagt, ist, wo ist der Trost? Es gab einen Moment, nachdem das Gericht vorbei war, nachdem er den ganzen Zorn von Gottes Gerichtspräsenz ertragen hatte, dass er süßen Trost erwartete und er war nicht da. Und in der unvorstellbaren Erschöpfung nach der Dunkelheit sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine berechtigte Frage. Warum hat Gott ihm nicht augenblicklichen Trost, augenblickliche süße Gemeinschaft gebracht? Nun, es scheint mir, dass dies das letzte Leiden der Hölle ist. Dies ist eine Erinnerung an alle Sünder, dass die Hölle zwar den vollen Zorn von Gottes persönlicher, strafender Gegenwart ist, dass er aber niemals da sein wird, um zu trösten. Gott wird nie da sein, um Mitgefühl zu zeigen. Er wird niemals Erleichterung bringen. Und wenn Jesus eine volle Hölle erleiden muss, ist das sowohl die Strafe Gottes als auch die Abwesenheit von Trost. Das ist die Hölle. Und die Hölle kam an diesem Tag in ihrer ganzen Fülle nach Golgatha. Warum hast du mich verlassen? Aber das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Strafe ohne Erleichterung. Den Ausdruck, mein Gott, könnte man als etwas weniger liebevoll oder gefühlslos empfinden als Vater. Es ist das einzige Mal im gesamten Neuen Testament, dass Jesus Gott anders als Vater anspricht. Er sagt immer Vater, außer hier, mein Gott. Ist das ein Hinweis auf eine Veränderung seiner Einstellung zu Gott? Hat er seine Zuneigung gegenüber seinem Vater verloren? Ich denke, ich kann hier helfen. Jesus hat bei mehreren Gelegenheiten doppelte Ausdrücke verwendet. Der erste ist, Martha, Martha. War das eine Abwesenheit von Zuneigung? Ich denke nicht. Es war seine Enttäuschung, die da war, nicht wahr? Martha, Martha. Es ist ein inniger Ausdruck. Es ist ein Ausdruck der Liebe, der mit Enttäuschung vermischt ist. Das war Lukas 10, Vers 41. Ein weiteres Beispiel finden wir in Lukas 20, Vers 22 bis 31. Er schaut Petrus an und was sagt er? Simon, Simon. Ist das ein Mangel an Liebe? Nein, das ist ein inniger Ausdruck mit Enttäuschung. Ein anderes Beispiel sehen wir in Lukas 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem. Ist das ein Mangel an Liebe? Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Dies ist Zuneigung mit Enttäuschung. Und genauso verhält es sich mit, mein Gott, mein Gott. Es ist eine innige, liebevolle Zuneigung mit Enttäuschung. Nicht anders als bei David, der sagte, Absalom, Absalom, mein Sohn. Es ist Zuneigung mit Enttäuschung. Man kann es umdrehen. Hört euch Matthäus 7 an. Viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Und ich werde sagen, ich habe euch nie gekannt. Die Menschen, die vom Herrn abgewiesen werden, die in ihrer Vorstellung eine sehr innige Beziehung zu ihm haben, werden enttäuscht werden. Wenn Jesus sagt, mein Gott, ist das innig, aber es ist die Enttäuschung des Augenblicks. Wo bleibt der Trost? Aber das ist die Hölle, die er ertragen hat. Und dann in Vers 45 unterstreicht Gott das Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Lukas sagt uns, und das ist so verblüffend, aber eine gewaltige Untertreibung, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Es ist einfach, diese Zeile zu überlesen. Man muss verstehen, was hier vor sich geht. Es ist seit 3 Stunden dunkel, pechschwarz. Niemand konnte die Hand vor Augen sehen. Sie stehen seit 3 Stunden herum und versuchen, sich zu verständigen und herauszufinden, was los ist. Sie verbinden das mit der göttlichen Gegenwart und dem Gericht. Die Priester im Tempel bereiten sich darauf vor, Zehntausende von Lämmern und anderen Tieren zu schlachten, um das Passafest, ihre blutige Schlachtarbeit, zu verrichten. All die vielen Pilger, die nicht auf Golgatha sind, sondern mitten in der Stadt, die zu Hunderttausenden, Schätzungen gehen bis zu 1 Million, seit 3 Stunden wie erstarrt dastehen, wo auch immer sie sind. Das Licht geht an, und ich vermute, wenn wir uns nur auf die Priester im Tempel konzentrieren, versuchen sie, sich zu sammeln, die verlorene Zeit in der Dunkelheit aufzuholen und beginnen mit dem Prozess. Denn zwischen 3 und 5 Uhr schlachtet man die Passalämmer. Gerade als sie beginnen, die Passalämmer zu schlachten, hören sie ein Geräusch, ein lautes, reißendes Geräusch, das aus dem Inneren des Heiligtums kommt, aus dem Allerheiligsten, als Gott den Vorhang von oben nach unten zerreißt. Matthäus sagt uns, dass es von oben nach unten war. Lukas sagt nur, dass er in zwei gerissen wurde. Genau in der Mitte riss Gott diesen Vorhang entzwei. Es gab mindestens 13 Vorhänge im Tempel, aber nur einer von ihnen war der wichtigste. Das war derjenige, der das Allerheiligste verschloss. Und er war dort, weil Gott es so bestimmt hatte. Denn der Weg zu Gott war noch nicht offiziell geöffnet worden. Die hohen Priester durften nur einmal im Jahr hineingehen. Und auch nur die hohen Priester und nur für einen Moment, um Blut auf den Gnadenstuhl zu sprengen und dann wieder hinauszugehen. Der Zugang zu Gott war nicht offiziell geöffnet worden. Das Allerheiligste symbolisierte die Gegenwart Gottes und war für alle verschlossen. Aber um 3 Uhr, genau auf die Minute oder um die Zeit, kehrte das Licht zurück und Gott reißt das Allerheiligste auf, weil Jesus Christus den Zugang offiziell freigemacht hat. Das Kreuz ist die Sühnung. Der Vorhang ist der Zugang. Durch seinen Tod wird der neue Bund besiegelt. Er ist in Kraft getreten. Menschen sind vorher schon gerettet worden, aber die offizielle Besiegelung und Freisetzung des neuen Bundes geschah erst, als Jesus am Kreuz starb. Und dann riss Gott den Vorhang auf und öffnete den Weg in seine Gegenwart. Damit ist der Tempel überflüssig geworden, der hohe Priester ist überflüssig geworden, alle Priester sind überflüssig geworden, alle Opfer sind überflüssig geworden. Alles, was an diesem Ort vor sich ging, ist nun überflüssig geworden. Es war vorbei. Diese alle waren Schatten, sie alle waren Symbole für das, was kommen sollte. Genau in dem Moment also, als die Priester begannen, Tiere zu schlachten, die die Sünde nicht wegnehmen konnten, riss Gott seine Gegenwart auf, aufgrund des Opfers des einen, der die Sünde wegnahm. Was für ein Moment! Was für ein Moment! Zu Beginn der Woche hatte Jesus die physische Zerstörung des Tempels angekündigt. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kapitel 21, Vers 5 und 6. Und hier spricht Gott geistliche Urteile über das gesamte System aus. Das ganze System des Tempels sollte ein Mittel bereitstellen, durch das ein Sünder Zugang zu Gott haben konnte. Aber das ist nie erreicht worden, bis Jesus am Kreuz starb und Gott sagte, dass es nun vollendet sei und er den Vorhang zerriss. Wenn du das 9. Kapitel des Hebräerbriefes liest, wirst du in den ersten 8 Versen lesen, wie Gott diesen Ort, ein Allerheiligstes und einen Vorhang und eine Trennung geschaffen hat und dass niemand dort hineinkommen kann. Und wenn man dann zu Kapitel 9 und zu den Versen 11 bis 14 kommt, ändern sich die Dinge auf einmal dramatisch. Hört, was Hebräer 9, Vers 11 sagt. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Dies ist die Einsetzung des neuen Bundes. Und so heißt es in Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir können jetzt, wie Hebräer 4, Vers 16 sagt, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Gott zerriss den Vorhang. Das Werk war vollbracht. Zur gleichen Zeit heißt es in Matthäus 27, Vers 51, geschah Folgendes. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Dies ist ein Erdbeben, das stark genug ist, um Felsen zu spalten. Hier im Süden Kaliforniens kennen wir Erdbeben. Dies ist ein starkes Erdbeben, das Felsen aufspaltet. Ich weiß nicht, wie hoch das auf der Richterskala ist, vielleicht 8? Ein Erdbeben von dieser Stärke hätte Jerusalem zum Stillstand gebracht. Alles in allem ist das ein ziemlich beängstigender Tag. Und wisst ihr, womit sie die Erdbeben in Verbindung gebracht hätten? Ich habe bereits gelesen, dass in den Propheten Erdbeben mit der Gegenwart Gottes und dem Gericht am Tag des Herrn verbunden sind. Als Gott auf den Sinai kam, so heißt es in 2. Mose 19, Vers 18, bebte der ganze Berg. Psalm 18, Vers 8 sagt, da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Wenn es schwarz wird, ist es ein göttliches Urteil. Wenn die Erde bebt, ist es göttlicher Zorn. Psalm 68, Vers 8, da erbebte die Erde, auch die Himmel troffen vor Gottes Angesicht, der Sinai dort vor Gott, dem Gott Israels. Und der Prophet Nahum schrieb in seiner kurzen Prophezeiung, die Berge erheben vor ihm und die Hügel zerschmelzen, das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Gott ist in der Finsternis, Gott ist im Erdbeben. In Offenbarung heißt es, dass es am Ende beim jüngsten Gericht Erdbeben geben wird, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Das ist der Zorn Gottes. Nicht gegen die religiösen Führer, nicht gegen die Juden, nicht gegen die Römer, nicht gegen diese Menschen, sondern gegen seinen Sohn. Gott ist als Richter anwesend. Das ist noch nicht alles. Ja, er ist als Richter anwesend, aber vergiss nicht, dass er auch den Vorhang zerrissen hat, das Negative, das durch die Finsternis und das Erdbeben angedeutet wird. Die positive Auswirkung dieses Gerichtes ist, dass der Weg geöffnet wird. Es gibt noch eine weitere positive Auswirkung. So heißt es bei Matthäus in Matthäus 27, Vers 52, und die Gräber öffneten sich, gleich nach dem Erdbeben. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wow! Was sind die Folgen des Werkes Christi am Kreuz? Zugang zu Gott und Leben nach dem Tod. Und Gott macht das auf dramatische Weise deutlich. Er reißt den Vorhang entzwei, was bedeutet, dass der Zugang offen ist. Menschen, die tot waren, kommen aus den Gräbern in einem verherrlichten Körper. Sie erscheinen erst nach der Auferstehung, so dass Christus eindeutig der Erstling aller Auferstandenen ist. Und sie gehen umher und geben Zeugnis von der Auferstehungskraft Christi. Was für ein Tag! Als Gott zum Gericht kam, kam er auch zur Rettung, nicht wahr? Gericht über seinen Sohn, Rettung für uns. Der ganze Zorn geht auf Christus nieder und der Weg ist für uns frei. Der ganze Zorn geht auf Christus nieder. Das Leben nach dem Tod wird uns ermöglicht. Nachdem die Finsternis vorüber ist, nachdem das Erdbeben vorüber ist, nachdem der Vorhang zerrissen ist, muss das Chaos in Jerusalem unbeschreiblich gewesen sein. Aber an diesem mittleren Kreuz herrscht eine stille Ruhe. Eine stille Ruhe. Schauen wir uns Johannes 19 an. In diesem Moment ist Jesus das Auge inmitten des Sturms. Eine perfekte Ruhe. In Johannes 19, Vers 28 lesen wir, nach diesem, nach all dem, was wir beschrieben haben, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Er hat alles genommen. Der Weg ist frei. Die Auferstehung und das Leben sind bereitgestellt. Er ist fertig. In dieser sanften, stillen Ruhe sagt er, mich dürstet. So wunderbar menschlich. Erinnerst du dich, er wollte nichts trinken, damit er alles, was auf ihn zukam, voll und ganz erfahren konnte. Aber nun ist es vorbei. Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, Tetelestai, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Gehen wir zurück zu Lukas 23 und schließen dort ab. Kurz bevor er seinen Geist übergab. Kurz zuvor, nachdem er sagte, mich dürstet, nachdem er triumphierend sagte, es ist vollbracht, ein Wort auf Griechisch, kurz bevor er seinen Geist übergibt, sagt Lukas 23, Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme. Sehr wichtig. Matthäus 27, Vers 50 sagt dasselbe. Markus 15, Vers 37 sagt dasselbe. Das wäre für ein gekreuzigtes Opfer unmöglich, wenn es eines natürlichen Todes sterben würde. Denn man stirbt an Erstickung. Ohne Sauerstoff, ohne Kraft, kaum in der Lage zu flüstern. Und widersprüchlich im Trauma des Kreuzestodes. Er ist stark. Er triumphiert. Er hat in Johannes 10 gesagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Niemand nimmt mein Leben von mir. Das ist der Beweis. Er rief mit lauter Stimme. Er schreit aus voller Kehle und mit voller Kraft. Was sagt er? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das haben alle Juden dort verstanden. Das war Psalm 31, Vers 6. Das war Psalm 31, Vers 6, ein sehr vertrauter Vers. Er war sogar so vertraut, weil es ihr Abendgebet war. Das war ihr Nachtgebet, bevor sie zu Bett gingen. Es war ihr müde bin ich, geh zur Ruhegebet. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Diese Worte sind ihnen sehr vertraut. Sie haben es regelmäßig gebetet. Allerdings hat Jesus zwei Änderungen vorgenommen. Zunächst hat er etwas hinzugefügt. Vater, die liebevolle Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Die Hölle war 3 Stunden lang da und dann war sie weg. Die Strafe ist vorbei, das Leiden ist vorbei. Die liebevolle Gemeinschaft mit dem Vater ist wiederhergestellt. Und dann hat er etwas ausgelassen. Psalm 31, Vers 6 endet so: Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Allerdings wurde nicht er am Kreuz erlöst, sondern er war der Erlöser. Die Präzision der Schrift ist wirklich beeindruckend, nicht wahr? Er hat Vater hinzugefügt, um uns wissen zu lassen, dass diese Beziehung so ist, wie wir sie erwarten. Und er hat den Teil über die Erlösung herausgenommen, weil er nicht erlöst wurde, sondern er der Erlöser war. Jesus greift auf diesen Psalm zurück, denn in Psalm 31 geht es um das Gebet eines rechtschaffenen Leidenden, der inmitten seines Leidens sagt: Alles, was ich tun kann, ist, mein Herz dir anzuvertrauen, meinen Geist dir anzuvertrauen, mein Leben dir anzuvertrauen. Und Jesus ist der vollkommene, sündlose, rechtschaffene Leidende, der im Tod sein vollkommenes Vertrauen in die Liebe und die Verheißung seines Vaters, ihn aufzunehmen, zum Ausdruck bringt. Petrus sagte, er habe nicht geschmäht, sondern sich einem treuen Schöpfer anvertraut. Stephanus hat sich diesen Ausdruck auch geliehen. Erinnerst du dich, als Stephanus starb, sagt er: Jesus, nimm meinen Geist auf. Genau wie Jesus sagte er: Vater, nimm meinen Geist auf. Lukas sagte danach, und als er das gesagt hatte, verschied er. Sehr anschaulich in seiner Einfachheit und dennoch sehr zurückhaltend. Gott hatte also sein eigenes Passahlamm geschlachtet, und Gottes eigenes Passahlamm war sein Erstgeborener. Was ist unsere Reaktion darauf? Nun, wir werden uns das nächste Mal damit befassen, aber wir lesen zum Abschluss wenigstens Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, was tat er? Er pries Gott. Genau so sollte man reagieren, nicht wahr? Wie sollte man anders reagieren, außer Gott zu preisen? Jeder Segen im Neuen Testament ist ein Ausdruck des Lobes an Gott für die Erlösung. Wir wollen in den himmlischen Chor einstimmen und singen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Macht und Ehre und Herrlichkeit und Reichtum und Weisheit und Stärke zu empfangen. Es gibt nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, nämlich zu sagen: Wäre das ganze Reich der Natur mein, wäre das ein viel zu kleines Geschenk. Ich will nichts, was diese Welt zu bieten hat. Ich gebe alles für Christus auf, mein Alles und alles. Vater, wir danken dir für das Bild, das sich auf Golgatha so eindringlich und klar zeigt. Unser Herr Jesus trägt dein Gericht, deinen Zorn und unsere Strafe. Es verschlägt uns die Sprache, wenn wir an die Größe seines Opfers und die Größe deiner Gnade uns gegenüber denken, die wir so völlig unwürdig sind. Herr, tue dein Werk in unseren Herzen, und wir sind dir dankbar. Wir wollen ein Leben führen, das diesen Dank zeigt. Wir beten im Namen Christi. Amen.
Die soeben gehörte Botschaft wurde ursprünglich von John MacArthur gepredigt. dem Bibellehrer von Grace to You. Für weitere Informationen sowie kostenlosen Zugriff auf Johns Botschaften besuchen Sie bitte die Webseite von Grace to You unter gty.org. Dort finden Sie neben zahlreichen Büchern auch die MacArthur Studienbibel, den Grundstein von Johns Dienst, in verschiedenen Sprachen zum Verkauf angeboten. In manche Länder der Welt ist der Versand dieser Ressourcen schwierig und mag mit erheblichen Kosten verbunden sein. Alle urheberrechtlichen Bestimmungen für diese Predigt liegen bei John MacArthur und Grace to You. Die Copyright-Richtlinien sind unter gty.org zu finden. Dort sind weitere Anweisungen und Auflagen für die Vervielfältigung dieser digitalen Datei erhältlich.